Herzlich willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast, Folge 212. Mein Name ist Philipp Schöfer und bei mir immer noch Max Bringmann. Grüß dich.
Grüße.
Wir sind im zweiten Teil unserer Verlagsvorschauen und nachdem wir jetzt die Sachbücher schon abgehakt haben und die sehr umfangreich waren dieses Jahr, kommen wir heute in der Verlagsvorschau zu den Romanen, also zur Belletristik und zur Literatur. Und wie sieht es da bei dir aus, Max? Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass die Sachbücher deutlich umfangreicher waren dieses Jahr. Wie sieht es bei deinen Romanen bei dir aus?
Es sind deutlich weniger. Das liegt aber auch an meinem nicht so großen Interesse an Romanen. Wie drücke ich das aus? Mir ist es wichtiger, auch ältere Bücher zu lesen. Und ich gucke jetzt nicht zwingend nach Gegenwartsliteratur. Die holt mich sowieso nicht so ab. Da habe ich so meine zwei, drei Nischen, auf die ich mich freue. Aber ja, das sind bei mir jetzt unter 15 Bücher.
Was sagst du generell? Sind jetzt Romane dabei, wo du wirklich sagst, qualitativ ist es wenig insgesamt, aber qualitativ hoch? Oder würdest du eher sagen, das ist so durchgehend so ein seichtes Romanprogramm jetzt für den Frühjahr?
Also es fehlt mir so das absolut krasse Highlight, aber es sind schon auch von den ganz Neuerscheinungen 5 dabei, wo ich sagen würde, freue ich mich drauf.
Okay, bin ich gespannt. Dann gehen wir mal rein. Vorweg würde ich gerne, damit wir das Ganze jetzt auch nicht ganz so lang ziehen, 2 Verlage exemplarisch erwähnen, wo ihr euch immer gerne mal reinstürzen könnt, durch die Verlagsvorschauen klicken könnt. Und zwar einmal Anaconda und einmal Insel. Dort gibt es jetzt wieder richtig viele Neuauflagen alter Klassiker. Dante Alighieri, die göttliche Komödie zum Beispiel, bei Anaconda gibt es eine neue Übersetzung. Gibt es eine neue Ausgabe, keine neue Übersetzung. Das ist ganz wichtig, das ist nämlich die alte Übersetzung von Karl Witte von 1925. Die ist aber lesbar und für 17 Euro kriegt ihr dort quasi 700 Seiten. Alighieri ist immer lesbar, einmal frei. Aber da, wie immer, die Anmerkung, wenn ihr bei Anaconda gerade fremdsprachige Bücher kauft, also übersetzte Bücher, schaut immer auf den Übersetzer und auf die Übersetzung, aus welchem Jahr die sind, und lest vorher mal rein, ob die was für euch ist. Manchmal bekommt man da wirklich sehr altbackene Übersetzungen mitgereicht und die lesen sich dann vielleicht für heutige Leser ein bisschen sperrig. Der andere Verlag ist der Inselverlag und dort gibt es vor allen Dingen einige Klassiker im richtig schicken neuen Gewand. Ne? Das Marc Aurel, Sun Tzu, Machiavelli. Also da bei Insel einfach mal durchschauen, da gibt es richtig viele Klassiker, die neu aufgelegt sind und zwar sehr edel, sehr schick, aber dementsprechend auch ein bisschen teurer. Die werden wir jetzt nicht nochmal extra besprechen. Wir fangen jetzt mit unseren kleinen Highlights an. Was wäre dein erster Verlag?
Also wenn wir alphabetisch vorgehen, würde ich mit dem Klaassen Verlag anfangen.
Okay.
Dort habe ich einen Autor, der natürlich kommen muss, weil wir ihn jetzt auch schon, ich glaube, zweimal im Podcast hatten. Einmal mit Ein ganzes Leben und einmal mit Das Café am Ende der Straße, glaube ich. Nee, ich glaube, das war ein anderer Autor, aber das ist irgendwas mit einem Café. Die Rede ist von Robert Seethaler, der ein Buch geschrieben hat mit dem klangvollen Titel Die Straße. Ich finde es schön, dass er jetzt endlich einen Roman, das Café ohne Namen hieß es übrigens, dass er einen Verlag gefunden hat, bei dem er jetzt auch bleibt. Die Straße, ich bin gespannt, ich werde es lesen. Das ist einer dieser Autoren, die ich immer lese und das wird auch so bleiben vorerst.
Ja, mit Seethaler macht man, glaube ich, nichts falsch. Also selbst die unspektakulären Seethaler-Romane sind trotzdem noch gute Romane.
Das denke ich auch.
Die sind gut geschrieben und die erzählen immer eine schöne Geschichte, beziehungsweise vielleicht eine eindrucksvolle Geschichte. Seethaler macht man wirklich nichts falsch. Er ist wirklich ein toller Erzähler, kann man.
Total schöne Melancholie, die aus ihm und seinen Geschichten spricht. Gefällt mir sehr. Und das andere ist eine Wiederentdeckung. Gleicher Verlag. Nämlich von Ivan Heilbut oder Heilbut, geschrieben nur mit einem T hinten, deswegen nicht wundern. Der Roman Zugvögel ist das erste Mal 1943 stark gekürzt erschienen und ist jetzt wieder aufgelegt worden. Geht um das Exil in Paris, sehr, also lang, 591 Seiten. Ich würde dem Ganzen aber trotzdem eine Chance geben. Ich finde das sehr interessant. Der Mann war während der Weimarer Republik durchaus erfolgreich in Deutschland. Ich werde auf jeden Fall mal reinlesen.
Schön. Ich hatte noch einen Verlag mit einem Buchstaben ein Stück weiter vorne, nämlich Blumenbar.
Habe ich noch nie gehört.
Blumenbar ist ein Unterverlag. Das scheint sich jetzt irgendwie, scheint immer mehr zu sein, dass die größeren Verlage, wie zum Beispiel Aufbau, dass dort sich kleinere Verlage angliedern oder dass die Subverlage bilden. Da müssen wir uns mal auseinandersetzen. Blumenbar gehört zum Aufbauverlag, beziehungsweise erscheint auf jeden Fall mit in der Verlagsvorschau vom Aufbauverlag. Und dort ist ein Buch oder wird ein Buch erscheinen am 15. April 2016. 24 Euro, 224 Seiten, 36 Boys von Paul Christoph Gäbler. Und da geht es um Berlin-Kreuzberg in den späten 80er Jahren und diese Straßengang, die sich eben 36 Boys nennt und hauptsächlich aus Gastarbeiterkindern besteht. Und das ist so eine, finde ich, ganz spannend. Also ich finde die Jugendkultur der späten 80er Jahre ganz interessant. Der habe ich mich in Berlin noch nicht wirklich auseinandergesetzt und das klang auf jeden Fall so, als würde ich mich da mal ein bisschen reinlesen wollen. Ist ein Roman, deswegen muss man gucken, ist ein bisschen autorisiert von den echten 36 Boys, Teil der Gang, Star-Koch Tim Raue, also das Marketing ist ein bisschen schräg. Aber es ist halt eine Geschichte über Armut und Ausgrenzung, Freundschaft und so weiter. Also wie dieses soziale Becken eben einer Jugendgang funktioniert. Und das aber in den 80er Jahren im Kreuzberg, das könnte ganz spannend sein.
Oh, jetzt meine Quizfrage dazu, Philipp.
Ja.
Warum 36?
I don't know.
Das ist der Postcode.
Ist der Postcode für Kreuzberg?
War. Damals, ja.
War.
Ja, also Kreuzberg 36, bei Felix Lobrecht ist es hier 44, also 44.
Ja,
und daher, an den
musste ich denken, genau. Als ich das gelesen habe.
Und daher kommt das,
diese Sonnenbeton.
Genau.
Ha, aber wo wir bei 44 sind, habe ich gleich noch eine andere kleine Ergänzung, nämlich 1944 und zwar im Neapel des Jahres 1944, die Galleria Umberto. Und zwar erscheint dieses Buch in der anderen Bibliothek im schicken Schuber für 48 Euro. Hast du die auch mit drauf?
Ja.
Weil du gerade so nicktest?
Ja.
Ja, sehr gut. Das ist spannend. Das klingt gut. Allein schon die Übertitelung ein Jahrhundertroman, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber Neapel 1944, es geht um die Stadt, den Hafen, es geht um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Ganze wurde bombardiert von den Briten und Amerikanern, von den Deutschen. Also da ist alles, sind alles ein bisschen zusammengekommen und den Menschen fehlt es praktisch an allem. Und in diesem Milieu wird sozusagen über diese namensgebende Galleria Umberto erzählt, die das alles miterlebt hat und die sozusagen zum zentralen Handlungsort dieses Romans gemacht wird. Man merkt schon, es ist spät, meine Worte gehen mir aus. Warum hast du es mit auf der Liste?
Ich finde das thematisch ganz interessant. Es ist auch wieder ein älteres Buch, das ich sehr gerne mir zumindest angucken möchte, ob ich es sehr interessant finde oder ob es bei, ja, bleibt. Aber das ist so ein Buch, bei dem ich mich freue, auf der Buchmesse dann mal reinzuschmökern.
In der Hoffnung, dass es offen ausliegt. Ne? Das ist so ein Klassiker, der eigentlich normalerweise dann eingeschweißt ist, gerade weil er im Schuber daherkommt. Aber da würde ich auch gern mal einen Blick reinwerfen. Gut, nächster Verlag bei dir.
Wäre mit D der DTV-Verlag. Einer meiner schwer geschätzten Autoren, die ich auch gerne und immer wieder lese, ist Lukas Rietschel, der den großartigen Roman Mit der Faust in die Welt schlagen geschrieben hat. Und von dem ich in diesem Jahr, Anfang des Jahres, Raumfahrer gelesen habe. Der war in Ordnung, aber jetzt nicht die Wolke. Also es war jetzt, ja, ein guter, aber kein sehr guter Roman. Und Lukas Rietschel bringt jetzt ein neues Buch raus. Der Roman heißt Sanditz, benannt nach einem Ort. Und Lukas Rietschel gelingt es, also ich hasse es, wenn Leute schreiben, ja, es ist die ostdeutsche Stimme der Gegenwartsliteratur. Aber wenn jemandem dieses Charakteristikum zugeordnet werden kann, dann ist es Lukas Rietschel. Und deswegen Ich steht ja definitiv mit drauf, auch dort. Ich lese die Leseprobe, aber sehr wahrscheinlich werde ich mir den Roman kaufen. Lukas Rietsche macht man relativ wenig falsch. Erscheint am 12.03.2026. 480 Seiten kosten 26 Euro.
Ja, das geht ja aber. Ja, von mit der Faust in die Welt schlagen warst du damals ziemlich begeistert.
Mhm. Bin ich immer noch, muss ich sagen.
Ich würde jetzt fix doch das gerade eben angesprochene Buch einschieben, sonst vergesse ich das nämlich später. Ich habe nämlich tatsächlich ein Fantasy-Buch gefunden, das es sich wahrscheinlich, ja, aufpassen, zu lesen lohnt. So, das klingt erstmal gut, aber das ist bereits ein Buch, was schon vor Ewigkeiten erschienen ist. Es ist einfach nur eine Neuauflage, aber die ist sehr schick und die ist Hardcover und die ist schön designt. Und zwar ist die Rede von Die Gabe der Könige und zwar von Robin Hobb. Robin Hobb ist die Trägerin des World Fantasy Awards für ihr Lebenswerk. Also die hat ja wirklich wahnsinnig viel in dieser Chronik der Weitseher, so nennt sich diese Reihe, die sie dort geschrieben hat, gearbeitet und dort ein wahnsinniges Fantasy-Universum ausgearbeitet. Und wird immer wieder als eine der besten Autorinnen im Fantasy-Genre erwähnt. Also egal, auf welchen Listen man guckt, die Gabe der Könige, also die Chronik der Weitseher, diese erste Trilogie, findet sich ganz häufig wieder. Und die neue Version, die sieht so schick aus. Und ich habe die letztens die Paperback-Version in irgendeinem Buchladen in der Hand gehabt, habe ein bisschen reingelesen. Das las ich so auf die ersten, keine Ahnung, 10 Seiten lassen sich ganz gut. Und das wäre jetzt eine Ausgabe, wo ich mir sage, die wird so hoch in grünen Klee gelobt und die Ausgabe ist sehr schick. 28 Euro pro Buch, es war jetzt kein Pappenstiel, aber für 608 Seiten, das ist schon okay. Also werde ich da vielleicht mich mal endlich wieder an Fantasy ranwagen.
Warum nicht?
Aber womit geht's bei dir weiter?
Bei mir wäre jetzt F wie die Friedenauer Presse dran.
Ja, ich habe nur Fischer noch.
Na, dann mach Fischer gerne
vorher. Du bist denn bei S-Fischer?
Nein, du kannst Fischer durchaus vorziehen. Da bin ich gespannt, weil bei Fischer, wie gesagt, größte Enttäuschung dieses Halbjahr.
Okay, ich habe dort nur eins mit einem Fragezeichen. Und zwar von Nuran David Kalis, Rausch. Geht um einen Jungen, der als armenisch-türkischer Asylbewerber aufwächst, also als Kind armenisch-türkischer Asylbewerber im Deutschland der 1990er Jahre. Das ist schlägt in fast genau die gleiche Kerbe wie die Kinder- und Jugendszene in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Das ist nicht viel weit dort hinten. Und ich gebe zu, dass es mich ein bisschen getriggert hat, als er gesagt hat, als Erwachsener ist der Regisseur geworden, verarbeitet in einer Odysseus-Inszenierung seine Kindheitserfahrung. Das finde ich ganz spannend, wie man sozusagen die Irrfahrt des Odysseus mit den eigenen Kindheitserzählungen verbindet. Da wollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Sind nur 288 Seiten, also jetzt nicht so umfangreich. Ist jetzt kein Buch, was ich jetzt blind kaufen würde. Da würde ich auf jeden Fall die Leseprobe mir vorher anschauen. Oder vielleicht sogar mal im Buchladen einfach mal reinblättern und auch mal irgendwie zwischen den Kapiteln irgendwo lesen. Aber klang ganz interessant. Erscheint am 11.03.26, 25 Euro, 288 Seiten.
Du siehst mich völlig unbeeindruckt.
Ja, ich weiß schon. Ja, hab das schon gemerkt.
Also bei aller Liebe, ist nicht mal nah dran.
Nicht mal nah dran. Nee. Oder werden bestimmt noch einige von mir heute kommen, wo du sagst,
weiß ich nicht. Ja, mehr. Und du wirst jetzt bei mir merken, okay, ich bin ein ewig Gestriger, einer, der in der Vergangenheit sich eher literarisch wohlfühlt. Denn, ich hatte schon gesagt, die Friedenauer Presse ist mein nächster Verlag und dort Nikolai Gogol, Tote Seelen. Ja, Klassiker der russischsprachigen Literatur. Zuerst 1842 erschienen. Ist der einzige, aber sogar unvollendete Roman Nikolai Gogols. Ich will es unbedingt gern lesen. Ich freue mich drauf, dass es jetzt so eine schöne Ausgabe gibt. Und 640 Seiten erscheinen am 18.03. für 38 Euro. Und das zweite aus der Friedenauer Presse ist auch ein russischsprachiger Autor. Gaito Gasdanov stammt aus St. Petersburg, 1903 geboren, exilierte sich nach 1913 nach Paris und schildert dieses Exil in einzelnen kleinen, hübschen Erzählungen. Das Cover ist wunderschön. Das finde ich sehr spannend. Da werde ich natürlich vorher erst die Leseprobe lesen, aber das hat mich schon ganz schön abgeholt, dieses wunderhübsche Cover.
Ah, okay. Ja gut, bei den Russen kommt bei dir alles zusammen, ne?
Ja, ich
mag Klassiker und russische Literatur, ne? Sind schreiben können sie.
Schreiben können sie.
Schreiben können sie. Das war jetzt schön polemisch ausgedrückt. Ich freue mich immer noch auf unser Sommerwerk.
Oh ja, ich auch.
Ich habe...
Das nehme ich jetzt aber nicht mit in den Urlaub.
Aber hast du schon angefangen?
Nee.
Nee, ich auch noch nicht. Judy, bei mir wäre als nächstes, bin ich hier im falschen Verlag gelandet, Hansa der nächste.
Ja, habe ich auch.
Hast du auch? Mhm. Dann fang du mal. Jetzt habe ich hier ein Buch, was ich zwar angemalt habe, aber was ich nicht mit auf meine Liste geschrieben habe. Sonderbar. Dann fang du mal an, bitte.
Ja, bei mir ist sonnenklar. Ein ganz, ganz...
Navid Kermani?
Jawohl. Sommer 24.
Habe ich auch drauf.
Von Navid Kermani. Einer meiner absoluten Lieblingsautoren, von dem ich auch einfach alles lese. Soll ich dir was Lustiges sagen? Ich habe nicht mal geguckt, um was es geht. Einfach egal. Interessiert mich nicht, um was es geht. Ich lese es eh. Dementsprechend. Ja.
Okay.
Wobei ich fairerweise sagen muss, ich mag seine Essays und Sachbücher mehr als die Romane.
Ich habe von ihm noch gar nichts gelesen, glaube ich.
Philipp,
jetzt so spontan.
Das ist schlimm.
Ja, eben. Aber ja, eben. Weil du mich ansonsten irgendwann steinigen würdest und sagen, was? Navid Kermani, noch gar nichts gelesen. Ja, da musst du mal ran. Ja, deswegen fange ich mal damit an. 160 Seiten. Ich denke, damit kann man einsteigen. Aber wie ist es, wenn sie eine vertraute Welt auflöst? Das Problem ist, dieses Buch klingt schon wieder ein bisschen wie die letztes oder vorletztes Jahr, kannst du dich noch erinnern, als so 20.000 identische Sommerbücher erschienen sind?
Yep.
Das waren alles blaue Einbände mit irgendeiner Frau, die durch den Pool geschwommen ist. Entweder der da Draufsicht.
Ewald Ahrens war auf jeden Fall dabei. Unten.
Ja, genau. Der letzte Sommer, der beste Sommer, mein einziger Sommer, diverse Sommer.
Das ist eine schöne Formulierung.
Und wenn man jetzt hier nicht draufschauen würde, ne? Wie ist es, wenn sich die vertraute Welt auflöst, wenn das, was gestern noch normal war, heute nicht mehr gilt? Bim fängt diesen Moment in einem einzigen Sommer ein. So, das könnte prinzipiell von jedem stammen. Du hast gesagt, Navid Kermani kann schreiben. Deswegen gebe ich diesem Sommer speziell mal die Chance. Als ich nämlich hier diese Romane durchgeschaut habe, bin ich immer wieder auf diese gleichen Wortphrasen gestoßen und habe dann gemerkt, ich bin über diese 20, 30 Verlagsvorschauen, die ich gelesen habe, immer mehr abgestumpft. Und wenn da oben schon eine von diesen Wörtern drüber stand, dann habe ich aufgehört zu lesen. Dann habe ich das Buch gar nicht weiter betrachtet. Also wenn dort zart, einfühlsam, zärtlich, zutiefst menschlich, aufwühlend, erschreckend, aktuell, ein Sommer, der alles veränderte oder drei Generationen Frauen stand, habe ich gar nicht weitergelesen.
Sobald zärtlich oder zutiefst menschlich draufsteht, kannst du einfach meinen kitschig. Ja, es ist, oder palaverig. Es ist jedes Mal das Gleiche.
Es mag unfair sein an manchen Ecken, aber es war mir dann einfach, selbst wenn das gute Geschichten dahinter sind, wenn ich das dritte oder vierte Buch lese, wo ich sage, drei Generationen Frauen sind zutiefst menschlich, da habe ich mir, nein, nicht schon wieder. Ich will innovative Sachen, nicht immer wieder das Gleiche.
Ja, das ist für mich okay, wenn das so Alva de Cespedes macht, 1940er Jahre, wo du wirklich noch gegen was kämpfen musstest. Na, also im faschistischen Italien, dann können wir da gerne drüber reden, aber alles, drunter mache ich es nicht. Drunter lese ich es nicht.
Apropos, kämpfen. Ich habe noch ein Buch, das ich, glaube ich, vor einem halben Jahr nicht lesen wollen. Und zwar Abbas Kida, Der letzte Sommer der Tauben. Weil ich alleine, der ist 14 Jahre alt und Taubenzüchter, dachte ich mir, boah, nee. Taubenzüchter, was interessiert mich denn Taubenzüchter? Aber ich habe Kopetzkys Risiko, das kommt immer wieder, es wird jetzt so eine Stallleitung.
Yeah.
Und Stichnot züchtet ja auch Tauben. Und es war wieder genau das Gleiche. Es war ein bisschen wie bei Ernest Hemingway, der spannend darüber schreiben konnte, wie man eine Angel ins Wasser hängt und das über, keine Ahnung, 20 Seiten, konnte Kopetzky gut schreiben, wie jemand sich um Tauben kümmert. Und deswegen hat mich das hier nicht abgeschreckt. Und dann fand ich einfach die Prämisse dieses Buches toll. Eines Tages flattern seine geliebten Tiere unruhig durch die Lüfte, über der Stadt kreisen die Helikopter des Kalifats. Erstens, spannend. Noah erlebt einen Sommer voller Umbrüche. Für seinen Vater muss er Frauenkörper auf Produktfotos schwärzen. Konflikt spannend. Sein älterer Bruder steigt zum Leiter einer Sicherheitsbehörde auf. Konflikt spannend. Seine Mutter und seine Schwester dürfen nicht mehr allein aus dem Haus. Spannend. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Hat er mich komplett, 216 Seiten, 24 Euro am 27. Januar bereits erschienen. Das war eins dieser Bücher, das schon da ist. Einmal frei. Will ich lesen.
Ich hätte schwören können, dass ich von dem schon mal was gelesen habe, aber
ich hatte auch das Gefühl, dass mir der Name bekannt vorkam, aber nichts gefunden.
Das muss ich jetzt kurz recherchieren, sonst bin ich unglücklich. Ah, ja, es war aber ein Sachbuch, Deutsch für alle.
Ah.
Also fand ich auch ganz, dann anders, nicht uninteressant, sagen wir es so. Wir wollen es nicht gleich interessant nennen, aber es ist zumindest nicht uninteressant. Ja, mein nächstes Buch wäre im Kunstmann Verlag, ein Kinderbuch.
Mhm.
Habe ich normal nicht mit dabei, okay. Aber das ist so süß. Ich habe nur das Cover gesehen und das Cover hat mir gereicht. Das heißt Emil und die Bären.
Mhm.
Erscheint am 19.02. Es geht um einen Hund namens Emil. Und allein auf dem Cover hat Emil wundersüße Schlappohren. Und auf einem letzten Ausflug im Herbst schnuppert er noch einmal den herrlichen Duften nach. Und seine Familie vergisst ihn aus Versehen. Nun steht er vor einer großen Herausforderung. Er fühlt sich zum ersten Mal mutterseelenallein. Zum Glück trifft er bald auf einen großen, haarigen, brummenden und sich, das ist doch merkwürdig, bewegenden Berg. Oh Schreck, das ist ja gar kein Berg, das ist eine Bären. Ey, das ist, ich feiere es jetzt schon. Ich find's total cute. Die Bären guckt auf dem Cover süß. Ja, da wirklich, das weckt bei mir so, weiß ich nicht. Vatergefühle, I don't know. Das wäre aber schon wieder was ich sehr gerne vorstelle. Du weißt ja, dass eins meiner Lieblingskinderbücher dieses kleine Mädchen mit dem Teddybär ist. Ich habe völlig vergessen, wie das Buch heißt. Ich weiß nur, dass es mich auf der Buchmesse, als ich es in der Hand hatte und dann reingeblättert habe, völlig bewegt hat. Dementsprechend offensichtlich habe ich ein Fable für Bären. Daran mache ich es jetzt fest.
Bären. Sehr gut. Ja, klingt cute. Kinderbücher habe ich gar keine drauf, ist mir gerade aufgefallen. Mit Hansa warst du durch, oder?
Ja. Sorry, ich bin jetzt einfach eiskalt übergegangen.
Ist alles gut. Ich habe nur noch einen, nämlich Norbert Gastrein im ersten Licht. Hatte ich nicht angesprochen? Ich fand das ganz cool. Adrians Vater macht ihn als Jugendlichen untauglich für den Ersten Weltkrieg, indem er ihn mit dem Axthieb das Bein zertrümmert. Fand ich als Grundausgangslage ganz interessant. Und dann ist es eine Lebensgeschichte. Hatte ich ein bisschen Seetaler-Vibes. Das Cover ist toll.
Mm, da muss ich
bei ganz schlicht. Und deswegen, also ich hoffe so ein bisschen eben auf so eine Seetaler-eske Geschichte. Allerdings eben mit diesem sehr krassen Einstieg. Und es spielt während des Ersten Weltkriegs, beziehungsweise am Anfang des Ersten Weltkriegs und dann darüber hinaus. Über beide Weltkriege, glaube ich, sogar hinweg. Könnte ganz nett sein. Also nett. Ja?
Da warte ich
und
ab.
Und dann habe ich eins,
was die Rezensionen sagen.
Genau, mal reinlesen. Und dann eins, das hast du vorhin schon erwähnt, nämlich Aldous Huxley, Zeit der Oligarchen, Klassiker. Aldous Huxley, bekannt durch seine Schöne neue Welt, in der mit ja eigentlich fast schon gruselig zu nennender Weitsicht viele Dinge aus unserer jetzigen Zeit schon vorweggenommen hat. Und Zeit der Oligarchen passt jetzt wie Arsch auf Eimer. 96 Seiten, 14 Euro, damit macht man nichts falsch. Aldous Huxley kann man und sollte man immer mal lesen. Damit wäre es aber das bei mir bei Hansa. Womit geht's bei dir weiter?
Nachdem ich dir jetzt zwischengeschoben habe, den Kunstmann Verlag, würde bei mir jetzt Luchterhand kommen.
Habe ich gar nichts. Mach mal.
Ja, im Luchterhand Verlag veröffentlicht wahrscheinlich der derzeit bedeutendste Autor Portugals mal wieder ein Buch. Die Rede ist von António Lobo Antunes und das Buch heißt Wörterbuch der Sprache der Blumen. Und ich möchte mich ein bisschen tiefer in diese Literatur hinein versenken. Ich fand erstmal so die Grobprämisse ganz interessant. Er ist gebildet, elegant und zurückhaltend. Er ist der Sohn einer verarmten Großgrundbesitzerfamilie und er ist aktives Mitglied der Kommunistischen Partei Portugals. Dann
da ist der Konflikt.
Ja, es kommt noch das Salazar-Regime dazu, eine völlig unterrepräsentierte Epoche, über die zu selten geschrieben wird, gerade auch in Portugal, wo diese Diktatur einfach noch nicht aufgearbeitet ist, zumindest nicht in der Größe, wie man das aus anderen Ländern kennt. Homosexualität des Protagonisten spielt eine Rolle. Und ich glaube, also es geht um eine Figur, die es wirklich gegeben hat, nämlich Julio Melo Fogassa. Ich kann einfach kein Portugiesisch. Ich könnte auch Fogaccia heißen. Ich weiß nicht, für was dieses kleine Stricherchen unten an dem C steht. In jedem Fall 23 verschiedene Erzähler, 23 Geschichten, die ein und dasselbe Leben beschreiben. Ich finde das irgendwie total cool. Und ja, ich bin derzeit manchmal so im... Das ist so für mich Hochliteratur. Das ist die wahre Hochliteratur und das ist für mich halt einer der letzten großen Profis. Der steht bei mir ganz weit oben. Ja.
Ah, bin ich gespannt. Das klingt echt nicht schlecht, aber weiß ich nicht. Ich bin auf deine Rezension gespannt. Also,
ja, ich sag dir Bescheid. Ich habe es auf jeden Fall als Rezensionsexemplar vorbestellt, vorgemerkt. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr gut.
Ja, das wäre es auch von mir, von Luchterhand in diesem Halbjahr.
Ich hätte als nächstes Kein und Aber.
Bitte, da habe ich nichts.
Hast du da was?
Nee.
Daniel Mellem, Einstein im Bade. Ich hatte da leichte Vermessung der Welt-Vibes. Und zwar treffen sich in Bad Nauheim verschiedene hochrangige Naturforscher. Unter anderem eben Albert Einstein und Philipp Lennart. Und diese wissenschaftliche Gemeinde diskutiert über die Relativitätstheorie und diese kürzlich veröffentlichte Relativitätstheorie hat diese wissenschaftliche Gemeinde auch gespalten. Und da prallen jetzt sozusagen Welten aufeinander und das klang ganz interessant. Also wie gesagt, ich hatte da so ein bisschen Vermessung der Welt, Vibes, und das hat mich in der richtigen Stimmung getroffen. Da würde ich gerne mal reinlesen. Also das ist auch die Frage, wie gut wird das? Wie viel Roman ist da drin? Wie viel Realität ist da drin? Also wie gut hat er sich mit den Personen beschäftigt? Ja. Hat mich auch ein bisschen erinnert an Zwei Herren am Strand.
Mhm.
Bist draußen, ne?
Nee, es ist, also ich will jetzt nicht sagen, ist gar nicht meins, aber da würde ich hundertprozentig abwarten, was du sagst und was die Rezensionen dazu sagen. Aber ein so Schweizer Verlag, den man mal hochhält. Bei mir geht es erst mit Rowohlt weiter, da hast du bestimmt ganz viel noch dazwischen. Und Rowohlt ist dann auch, also ich habe noch Mattes und Seitz wieder, aber das 1.9., das würde ich fürs nächste Halbjahr aufheben. Und da glaube ich auch immer noch nicht dran, dass es wirklich rauskommt, weil das wollte ich schon vor 3 Jahren kaufen und das ist immer weiter verschoben worden. Mattes und Seitz ist ein Verschieberverlag. Ich warte, wie gesagt, noch auf 2, 3 Bücher, wo es wirklich immer wieder nach hinten verschoben wird. Und ich mir immer denke, dann kündigt es halt nicht an. Wenn ihr das Manuskript nicht schon da habt fertig, dann kündigt es nicht an. Das kann nicht so komplex sein. Egal. Wie gesagt, das hebe ich mir fürs zweite Halbjahr auf. Es ist eine Neuübersetzung, die müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Nicht so, dass da das Buch neu geschrieben wird.
Ich habe Kiwi, Kiepenheuer und Witsch, das habe ich vorhin aus Versehen schon mal in der Verlagsvorschau für die Sachbücher aus Versehen reingeschmissen, da gehört es aber gar nicht hin. Hier gehört es hin, Olivier Jusse, Die Welt in ihren Händen. Olivier Jusse ist uns schon mal begegnet, ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere, als wir über das Verschwinden des Josef Mengele sprachen, was wir von ihm lasen. Wir waren damals, glaube ich, ein bisschen geteilter Meinung.
Mhm, würde ich auch sagen.
Ich würde vielleicht jetzt sagen, wenn wir das Buch jetzt lesen würden, würden wir vielleicht zu einem anderen Urteil kommen, weiß ich nicht. Ich glaube, das war für den Einstieg für den Podcast, war das ganz schön tough. Wir haben uns seitdem doch deutlich weiterentwickelt. Was mich hier dran ein bisschen gefesselt hat, gut, ich fahre jetzt im Kielwasser von, wie gesagt, Risiko, aber es geht um Gertrude Bell. Gertrude Bell war quasi die weibliche Lawrence von Arabien. Eine Vertraute von Winston Churchill und so eine der, na, wenn nicht die einzige Frau unter den mächtigen Männern Mesopotamiens. Und dieses Buch ist eine Mischung aus Frauenporträt und Orientpanorama nach dem Ersten Weltkrieg. Also es geht um den Nahen Osten nach dem Ersten Weltkrieg und diese Verknüpfung wieder mit den Machthaber in ihrer Zeit. Ich habe von ihr noch nichts gehört gehabt. Also ich hatte den Namen gar nicht auf dem Schirm. Aber diese Verknüpfung, Archäologin, Abenteurerin, Agentin des British Empire, mit Churchill vertraut, das klang alles echt gut. Die Frage ist jetzt, ich habe Oliver Jues Stil ein bisschen nicht so geil im Kopf. Also ich habe, wenn ich an das Verschwinden des Josef Mengele denke, habe ich jetzt nicht so einen mitreißenden Schreibstil im Kopf. Ich habe da aber auch seit wirklich 4 und 5 Jahren nicht mehr reingeschaut. Das muss ich auch dazu sagen. Und deswegen keine Ahnung, ob dieses Buch ähnlich ist, ob das also vom Schreibstil her ähnlich ist. Weiß ich nicht. Müsste ich reinschauen. Aber rein von der Grundprämisse fand ich das top.
Ich bin gespannt. Es könnte cool sein, aber ja, ich bin gespannt. Thematisch finde ich es wirklich so, dass ich sagen würde, okay, könnte auch was für mich sein. Mhm. Aber ich vertraue den wenigsten Sachen noch.
16. April 2026 kommt es raus. 400 Seiten, 25 Euro. Das ist eigentlich ganz okay. Habe ich noch ein Buch, das ist aber eher was für meinen Vater wahrscheinlich, nämlich Michael Wildenhain, Das Ende vom Lied, erscheint bei Klett-Cotta.
Okay.
Geht es um die Jugend 1969 in West-Berlin. Und mein Vater ist ein sehr großer Berlin-Liebhaber gewissermaßen. Also der hat lange Zeit in Berlin gearbeitet und war eine tolle Zeit dort. Mhm. Und die Mischung aus West-Berlin 1969, Jugend, das ist die Generation, fand ich ganz interessant, ist aber eben wieder ein Roman über die Jugend in dieser Zeit. Daher auch das Interesse, gibt jetzt kein tieferes, darüber hinausgehendes Interesse. Innere Zerrissenheit, die üblichen Schlagworte fallen dort. Virtuos und episch, daraus nimmt man jetzt nicht viel. Es ist also mehr das Thema, das mich in dem Fall angesprochen hat, beziehungsweise dass ich da mal reinschauen würde, um eben zu schauen, ist das vielleicht ein Geschenk für Weihnachten oder ähnliches. Genau, dann war es das bei mir nämlich auch schon mit anderen Verlagen und dann komme ich auch zu Rowohlt und dann habe ich noch eine Honorable Mention bei Suhrkamp.
Okay.
Aber wir können gerne bei Rowohlt starten.
Ja, Rowohlt ist wieder einer meiner Autoren, von dem ich halt einfach alles lese. Fernando Aramburu, Fabula heißt der Roman.
Yep, habe ich auch drauf.
Auch wieder einer der Autoren, bei dem ich nicht nachgeguckt habe, um was es in der Geschichte geht. Ich fand Patria ist ein ganz großartiges Buch, das ich auch noch nicht vergessen habe. Ich fand die Mauersegler cool, nicht ganz so gut, aber ziemlich cool und mochte die Prämisse, nämlich ein Mann, der sagt, nö, ich will eh sterben und dann ein bisschen entspannter auf die ganze Welt blickt und sagt, gib mir noch 30 Tage und dann ist gut. Bis dann schauen wir mal, was ich daraus noch mache. Und das war wirklich cool und der Junge hat mich wirklich zutiefst bewegt. Das war das letzte Buch, was von ihm rausgekommen ist. Da kann ich jetzt schon gar nicht mehr drüber nachdenken. Ehrlich, das
macht traurig.
Nee, da muss ich dich mal fragen. So, jetzt mal hier off-topic. Vielleicht, weiß nicht, wahrscheinlich sind wir zu müde. Aber seitdem du Vater bist, auf bestimmte Dinge blickt man einfach anders. Kann das sein?
Ja.
Also ich kann definitiv. Mir Geschichten, wo irgendwas mit kleinen Kindern passiert, das ist ganz, ganz schwer. Ehrlich.
Ja.
Und das Gute war, ich habe den Roman gelesen, glaube ich, bevor mein Sohn geboren wurde. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht durchgestanden. Das verspreche ich dir.
Die Geburt meinst du?
Nee, nicht die Geburt. Den Roman hätte ich nicht. Den hätte ich nicht lesen können. Verspreche ich dir. Das,
ja.
Die Grundhandlung von der. Wir haben ja Zeit. Die Grundhandlung von dem Roman ist, dass wir quasi eine Familie haben, Mutter, Vater, kleiner Sohn. Es hat ewig gedauert, bis dieses Kind quasi gezeugt wurde, obwohl ewig probiert. Und der Opa spielt eine Rolle. Und es kommt in einer baskischen Stadt dazu, dass aufgrund eines Fehlers eines Handwerkers dort eine Gasleitung defekt ist und diese gesamte Grundschule in die Luft fliegt. Und dort, ich glaube, 2 Lehrer und ein paar 30 Kinder quasi getötet werden. Und Trauerbewältigung ist quasi das große Thema dieses Romans, denn wir begleiten sowohl Mutter, Vater als auch Opa durch diese Zeit danach und der Opa unterhält sich weiter mit dem Kind Und der Sohn, also der Enkel hatte halt auch sein Zimmer beim Opa. Und als dann die Eltern sagen, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen aufhören damit, immer an den zu denken, wollen die halt das Zimmer ausräumen. Und dann sagt der Opa, ist doch kein Problem, bringt es mit zu mir. Und er baut bei sich das Zimmer selber nochmal genauso nach. Und redet mit dem Kind, als wäre es noch da. Und unterhält sich mit dem, läuft über die Straße, während er sich mit ihm unterhält. Und ey, das macht sowas mit dir, ehrlich. Es ist auch ganz toll multiperspektivisch geschrieben, wie das so Aramburus Stil ist. Und wenn Fabula auch
nur... Ich will es jetzt schon nicht lesen.
Nee, ehrlich, es ist wirklich... es tut wirklich weh. Aber es war toll. Tolles Buch, aber schmerzhaft. Sorry, jetzt bin ich völlig abgeschweift, alles aber gut. Ich fand es trotzdem nochmal schön, drüber zu sprechen. Ansonsten habe ich nur noch einen letzten Roman, aber ich würde dich nochmal fragen, was bei dir noch da steht.
Ja, ich habe bei Rowohlt noch ein bisschen was vorher. Daniel Damler, Masaya, ein Roman über Fernandez de Oviedo, der ja das große Vorbild von Alexander von Humboldt war. Und Mittelamerika 1592 braucht man eigentlich nicht viel mehr sagen. Das ist absolut mein Guilty Pleasure. Das interessiert mich, die frühe Kolonisierung beziehungsweise die frühen Konquistadoren. Und Oviedo ist eine spannende Figur. Die habe ich als Quelle auch in meiner Diss mit drin, also seine Schriften. Deswegen alleine schon möchte ich dieses Buch lesen. Und das Cover ist schön.
Das stimmt. Kann ich nur bestätigen.
Also ich muss mir das nochmal genauer angucken, ob das ein KI-Cover ist, aber es sieht gerade nicht so aus. Es ist wirklich schön. Und ja, das ist absolut ein Volltreffer. Und eins unten drunter direkt, Shepan Twardock. Auch spannend. Ich lese ja gerade von ihm noch die Nulllinie und ich finde die Perspektive, die er genutzt hat in die Nulllinie, ist grandios. Die ist echt bedrückend. Schreibt ja in der zweiten Person Singular, also der Du-Form. Und das macht was mit einem beim Lesen. Das ist
du hast es noch nicht ausgelesen, oder?
Nein, noch
dann
nicht.
Dann sage ich gar nichts dazu.
Ja, besser ist. Und auch hier spannend. Erwin Piontek, Bergmann im Ruhestand, geht seinem Lebenstraum eine Weltumsegelung bescheiden an. Im Boot auf einem Stausee. So weit, so gut. Doch während er segelt, wird er ein anderer. Beginnt für ihn eine höchst abenteuerliche Reise, die ihn durch Zeiten und Kontinente führt. Plötzlich kämpft er als Soldat in Deutsch-Südwestafrika gegen den Kolonialismus. Bald darauf soll er in Berlin um der Gerechtigkeit willen einen grausamen Offizier töten. Muss dann schwimmend flüchten, geht unter und taucht neugeboren 1979 wieder auf und wird polnischer Präsident und ringt um die Macht in einem nach rechts gerückten Europa. Ja, dit. Sowas will ich lesen.
Okay, hast du mich. Das ist tatsächlich ein Buch, was es jetzt mit auf meine Liste schafft. Den Twardock habe ich ja für mich entdeckt, gebe ich auch zu.
Also diese Ideen hier drin schon, also alleine diese Kreativität, wie er daran geht, finde ich also alleine nur von der Beschreibung finde ich super. Und das, was ich jetzt bisher von der Nulllinie gelesen habe, reicht mir aus, um da zu sagen, kaufe ich blind.
Nee, hast du einen Punkt. Aber das Gute ist, du machst mir die Überleitung leicht, wenn ich gleich danach meins kicken kann, mein letztes. Denn habe ich schon,
ich bin ja auch durch,
10-mal genannt, es ist verschoben worden. Vyacheslav Raymond, das gelobte Land. Auch die andere Bibliothek, aber ich habe es mir aufgehoben bis jetzt, erscheint am 12.8., also quasi schon im zweiten Halbjahr, zählt aber, denke ich, noch.
Zumal es ja letztes Jahr schon erscheinen sollte.
Richtig.
Das wurde ja verschoben.
Bleibt weiter auf meiner Liste. Ist natürlich relativ preisintensiv mit 66 Euro. Aber ich freue mich, das zu lesen. Und das findet sich auf meiner Liste jetzt wieder. Und ich gebe auch zu, die Masaya, da warte ich aber die Leseprobe ab, ob das was für mich ist.
Ja.
Aber
das kann in beide
thematisch
Richtungen gehen.
Also, cool.
Eben. Das ist genau der Punkt. Das kann in alle Richtungen gehen. Muss man abwarten, ob der Mann schreiben kann.
Keine Ahnung, ist sein erster Roman, ist ein Debüt.
Ist ein erster Roman. Er ist, glaube ich, Anwalt. Ich finde ihn jetzt gerade vor lauter Schreck gerade nicht mehr. Er ist weg. We'll see. Aber es klingt erstmal ganz spannend. Judy, das wär's, würde ich sagen. Vielen Dank, lieber Max. Du hast nichts mehr auf dem Zettel
jetzt, ne? Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, aber ich bin sehr zufrieden. Wie ich gesagt hatte, es ist nicht so viel. But it's honest work. Nein, also ich finde wirklich, auch wenn es nicht so viel ist, es sind sehr viele sehr interessante Sachen dabei. Es sind für mich ein paar, ich nenne es mal Must-Buys dabei, wo ich sage, okay, die will ich auf jeden Fall lesen. Was mir fehlt, ist noch so ein krasses Highlight. Na klar, jetzt könnte ich noch Marc-Uwe Kling anbringen. Marc-Uwe Kling bringt den fünften Teil der Känguru-Chroniken raus.
Ich habe den Überblick verloren, muss ich zugeben.
Ja, ich habe sie alle gelesen. Ich mag sie auch alle, wobei der erste Teil immer noch der beste ist.
Du hast sie tatsächlich gelesen, nicht nur gehört.
Ich habe sie alle gelesen und auch gehört. Ja, da macht man auch nichts falsch. Und das Cover ist wieder ganz hübsch. Die Känguru-Rebellion heißt es, der fünfte Band, wie gesagt. Mhm. Finde ich immer schön, weil Marc-Uwe Kling macht nur Taschenbücher. Und wenn gebunden, dann halt auch preisgünstig. Und hier 15 Euro für eine Neuerscheinung, die, wie sagt man so schön, highly anticipated ist. Also höchst begehrt. Kommt am 12. März. Finde ich gut. Habe ich Lust. Das ist auch so ein Must-Buy. Ne? Also das ist so ein Highlight. Auf das freue ich mich. Ich mag es, die Texte zu lesen. Ich fühle mich immer klug, wenn ich Anspielungen verstehe. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Ja, der macht doch echt Spaß. Also Känguru-Chroniken würde ich wahrscheinlich wieder nur hören. Aber ich bin ja gerade noch beim zweiten Spurenfinder-Teil. Fand den jetzt am Anfang ein bisschen schwächer als den ersten, aber langsam bin ich in der Geschichte drin.
Gib der Sache Zeit und hör es dir nochmal an.
Das ist genau der Punkt, weil beim ersten Teil, das habe ich gemerkt, der Anfang vom ersten Teil ist echt zäh. Die ersten 50, 60 Seiten sind wirklich, also nicht im schlechten Sinne, also die ziehen sich. Also da passt, weiß ich nicht, da hat er mich nicht gehabt.
Krass.
Er hat mich dann erst so ab Seite 100 gehabt. Ja, das...
Hätte ich nicht gedacht. Also ich war sofort drin. Wobei man fairerweise sagen muss, ich hatte da bei Vorablesen nur die Leseprobe bekommen und habe mich dann drauf beworben beim ersten Teil. Und dann stehst du da und hast nur 40 Seiten und musst dazu einen Eindruck schreiben. Und dann denkst du dich und fühlst du dich in die Geschichte rein. Und ich fand allein schon für die Dialoge, die Marc-Uwe Kling so raffiniert, humorvoll hinkriegt, mag ich all diese Geschichten. Ich mochte die Bruder-Schwester-Handlung. Ja, das kriegt mich. Sowas hat mir wirklich, ab Seite 2 hatte der mich. Der klassische Marc-Uwe Kling-Humor ist drin, Kinderhumor ist drin, den ich ja sehr mag. Ich mag so diesen Anarcho-Kinderhumor. Das ist wirklich toll. Ja.
Wie gesagt, das fand ich am Anfang, hat er mich da noch nicht gehabt mit dem Humor. Aber da führt er ja die ganzen Charaktere erstmal ein. Und baut dann ja darauf auf. Und ich mag auch diesen Wortwitz, den er mitbringt. Diese Wortspiele, diese kleinen Momente, das ist schon wirklich cool. Also das macht schon echt Spaß. Und du hast natürlich recht, wenn man sich das auch nochmal anhört. Ich habe dann den Anfang nochmal mir als Hörbuch angehört, nachdem ich es gelesen hatte. Marc-Uwe Kling liest das natürlich auch toll. Das macht schon Spaß. Das ist schon ganz cool. So. Damit wären wir durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind am Ende mit unseren Roman-Vorschauen und hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne, was ihr für Romane für dieses Jahr auf dem Zettel habt, also welche Neuerscheinungen ihr unbedingt lesen wollt, vielleicht auch neue Auflagen. Wir gehen jetzt erstmal wieder in die Vorbereitung für unsere nächste Buchbesprechung. Die müsstet ihr auch schon kennen, denn die haben wir bereits in unserer Jahresvorschau angeteasert. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute, lest was Schönes und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.